Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Sie wurden gefeiert wie wissenschaftliche Heilsbringer. Ugur Şahin und Özlem Türeci, die Gesichter von BioNTech. Ihr Produkt, die sogenannte Corona-Impfung, wurde angepriesen als Ausweg aus der Pandemie. Ihr Unternehmen galt als deutsches Vorzeigeprojekt. Milliardenumsätze, politische Ehrungen, globale Aufmerksamkeit. Aber heute ist die Lage eine andere. Sinkende Einnahmen, kritische Debatten über Nebenwirkungen, juristische Auseinandersetzungen und jetzt der Rückzug der Gründer aus dem operativen Geschäft. Was für Ursachen hat dieser Rückzug und was bleibt vom Ruf von BioNTech und was bleibt vom politischen und medizinischen Erbe? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Jörg Schierholz, Infektiologe und Diplom-Chemiker. Und er hat selber Erfahrung in der Vorbereitung der Vermarktung von Impfstoffen. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag zurück.
Aus welcher Richtung kam BioNTech ursprünglich, forschungsmäßig und aus der Praxis und als was sind die eigentlich angetreten?
Also die beiden waren Forschungsgruppenleiter zur Tumorimmunologie und Tumorantigenforschung an der dritten medizinischen Klinik unter Professor Huber. Also wollten sie letztendlich mit verschiedenen Methoden, unter anderem mRNA, Krebs bekämpfen. Dafür haben sie auch Gelder bekommen, später auch über die Strüngmann-Brüder und auch über den Verkauf der ersten Firma, die sie gegründet haben, Ganymed. Eigentlich durch die Zusammenarbeit mit Pfizer oder Pfizer, das war ja ein deutscher Apotheker, 2018 hat man ein Programm aufgestellt, um mittels mRNA Grippeimpfungen zu entwickeln. Und aus dieser Grippeimpfung ist dann später relativ schnell die Impfung gegen Covid geworden. Und deswegen waren sie so schnell, weil sie schon vorbereitet waren in der Technologie, auch in dem Upscaling und eigentlich nicht von neu anfangen mussten, sondern sie waren schon in der gesamten Technologie weit drin und mussten eigentlich nur, weil man den genetischen Code wusste, auch von den Spike-Proteinen, konnten dann relativ schnell reagieren und dann dieses Produkt mit als Ärzte in den Markt bringen.
War das ein Zufall, dass es 2018 passiert ist? Weil 2 Jahre später ging es ja mit Corona und so weiter auch schon los.
Da wird viel spekuliert. Also daran sollten wir uns nicht beteiligen. Es gab ja dieses 201-Event 3 Monate vor dem Ausbruch von Corona, wo dann sehr viel spekuliert wird, ob man dann diese Corona-Pandemie als Plandemie initiiert hat. Also da sollten wir uns zurückhalten. Es sind sehr viele Unregelmäßigkeiten und Merkwürdigkeiten in dieser ganzen Geschichte vorhanden. Aber letztendlich denke ich, war es logisch, dass man auch in der Infektiologie mRNA-basierte Impfstoffe entwickelt, weil letztendlich die Herstellung am Schluss billiger ist als mit konventionellen Technologien und etwas schneller. Also das ist die Logik dahinter. Die Logik ist nicht, wir wollen jetzt mit neuen Impfstoffen Menschen umbringen und ein wunderbares neues Spektrum an Nebenwirkungen schaffen, was ja leider mit den Impfstoffen auch assoziiert ist, sondern man hat gesagt, wir haben eine neue Technologie. Wir können sehr schnell gegen neue Keime, gegen neue Viren einen entsprechend individuellen Impfstoff herstellen und das können wir auch günstiger machen. Und das ist die Logik.
BioNTech hat massiv von einem einzelnen Produkt profitiert. Welche strukturellen Folgen hat denn so eine Fokussierung für ein Unternehmen?
Also wenn Sie jetzt weiterhin im Bereich Impfstoffe arbeiten würden, würde ich sagen, hätte die Firma nur eine limitierte Zukunft. Aber man hat das Geld, also man hat ja 45 Milliarden Euro eingenommen und man hat das Geld zum Teil, übrig sind noch 17 Milliarden, auch in die Onkologie investiert. Also BioNTech stellt sich technologisch sehr, sehr breit auf. Neben der Infektiologie hat die Onkologie jetzt wieder den Fokus. Und dieses Jahr gibt es auch etliche Studien zu soliden Tumoren, also Melanom, Lungenkrebs, Darmkrebs, Kopf-Hals-Tumoren etc., die ausstehen. Und wenn diese Studien gut ausgehen, wird man dann Ende diesen Jahres oder Ende nächsten Jahres auch Zulassungsanträge stellen. Wenn man diese Zulassungsanträge stellt, muss man, und das habe ich jahrelang oder mache es immer noch gemacht, das in den Markt bringen, vorbereiten. Dafür braucht man extrem komplexe Strukturen und Erfahrung. Leute, die ihr Leben lang Forschung und Entwicklung gemacht haben, können das nicht. Die wissen das gar nicht. Die können sich das auch gar nicht vorstellen. Und das ist, denke ich, auch der rationale Grund, warum die beiden Gründer jetzt aus der operativen Ebene von BioNTech sich verabschiedet haben, wieder was Neues machen, eben innovativ. Und dass dann eben andere die Firma leiten werden, die was von der Kommerzialisierung verstehen.
Shahin und Türeci sind ja auch öffentlich sehr stark idealisiert worden. Am Ende stand dann die medienwirksame Bundesverdienstkreuzverleihung bei Bundespräsident Steinmeier. Wie ordnen Sie diese Darstellung aus wissenschaftlicher Sicht ein?
Also ich versuche mich dem Ganzen neutral zu nähern. Also Punkt 1, es ist schon eine extreme Leistung, in der kurzen Zeit ein Arzneimittel in die Zulassung und durch so eine klinische Studie zu bringen. Auch wenn wir alle wissen, dass diese Studie Mängel hatte ohne Ende, viel zu kurz war und auch die Sicherheitsaspekte nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Das wissen wir alles. Trotzdem sowas in der Zeit zu stemmen, auch mit Hilfe von Pfizer, das war ein guter Partner, in Anführungsstrichen, also auch kommerziell gesehen, ist das eine große Leistung. Und die beiden, ich habe irgendwo gelesen, auch nach der Hochzeit sind die gleich wieder ins Labor gegangen. Also das sind wirklich engagierte Forscher. Dass diese Impfung jetzt, sie ist ja eigentlich keine klassische Impfung, sondern eine Modifizierung von Genaktivitäten. Dass diese so umstritten ist, liegt natürlich auch an der Politik. Und die Politik muss natürlich alles tun, um diese beiden zu idealisieren, weil man hat mit diesen Zwangsmaßnahmen für die Impfung ja alles richtig gemacht, so wie die damalige Bundeskanzlerin ja immer wieder versichert hat. Und das ist der Grund, warum die so idealisiert werden. Und diese Idealisierung führt auf der anderen Seite wieder auch zu Widerstand bei denjenigen, die kritischer sind und sagen, da stimmt einiges nicht, was auch nachvollziehbar ist.
BioNTech setzt jetzt stark auf Onkologie. Wie schätzen Sie da die Erfolgsaussichten dieser Strategie ein, zumal es ja offensichtliche Mängel in dieser ganzen mRNA-Technologie gibt?
Da müssen wir differenzieren. Also für die Impfung von Gesunden sind die Sicherheitsrahmenbedingungen, die Arzneimittelsicherheit, viel, viel strenger, als wenn Sie bei schwerstkranken Patienten eine Substanz anwenden, die potenziell die Patienten retten kann oder das Leben deutlich verlängert. Also da sind die Sicherheitsmaßgaben nicht so strikt wie bei der Impfung. Und wenn man in die Daten reingeht, und das habe ich gemacht, also bei verschiedenen Produkten, also BNT 122, 113, dann hat man verschiedene Antikörper gekauft, Checkpoint-Inhibitoren, große Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb. Die klinischen Daten sind ganz gut und BioNTech hat eine gute Chance, mit ein, zwei, möglicherweise auch mit drei Präparaten in den nächsten Jahren, wenn die Studien gut ausgehen, die finalen Studien, auch in den Markt reinzugehen. Und deswegen ist auch der Einbruch des Aktienkurses nach der Bekanntgabe des Ausscheidens der beiden Gründer um knapp 20% wieder aufgeholt worden. Weil man sich jetzt auf die Substanz der Firma fokussiert, die Firma hat noch 17 Milliarden Euro Geld, richtig Geld, verbrennt vielleicht pro Jahr eine Milliarde, aber die hat etliche Substanzen, die durchaus für die Zukunft und auch für die Krebskranken Hoffnung bedeuten. Also ich habe frühe Daten gesehen, zum Beispiel vom Bauchspeicheldrüsenkrebs, nur eine ganz, ganz kleine Kohorte, aber wenn da bei der Hälfte der Patienten die Krankheit stehen bleibt, dann ist das schon ein Riesenerfolg. Ich denke, da liegt die Zukunft von BioNTech ohne die beiden Gründer.
Jetzt habe ich da gewisse Störgeräusche. Wenn Sie sagen, BioNTech will zurück zur Krebsforschung, dann ist das ja genau die Forschung, die wir jetzt brauchen, um das wieder auszubügeln, was die Corona-Impfung möglicherweise angerichtet hat. Es gibt da ja Untersuchungen, so von wegen Turbokrebs und so weiter und so fort. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz, wie ich jetzt mit der Situation umgehen soll. Zumal gerade die Pharmaindustrie in dieser ganzen Corona-Zeit unglaublich viel Vertrauen eingebüßt hat. Herr Dr. Schierholz, wie gehen wir damit um? Helfen Sie mir.
Wer davon ausgeht, dass da überall Gutmenschen drin sind, wie bei uns im Deutschen Bundestag oder in den Landesparlamenten, der geht fehl. Also natürlich geht es auch um Gesundheit. Es geht primär um Gesundheit. Aber alle wollen Geld verdienen. Und je mehr Geld man verdient, umso besser. Und das gilt für jede Industrie, auch für eine Industrie, die sich selber als ethisch bezeichnet. Und Sie können davon ausgehen, dass wenn diese Firma BioNTech, die also mit GeneMap zusammenarbeitet, mit Genentech und der Firma Roche, mit Regeneron, mit etlichen chinesischen Entwicklungspartnern, die unter anderem auch interessanterweise auch in Afrika, in Ruanda, eine Niederlassung aufgebaut hat, um dort in Ruanda Malaria-Impfstoffe aufzubauen, dass diese Firma möglicherweise in 10 Jahren ganz anders wahrgenommen wird, wenn sie erfolgreiche Krebsmedikamente in den Markt gebracht hat. Dann hat man vielleicht sogar diese Zwangsimpfung, dieser ja, sehr schnell in den Markt gebrachte Impfstoff vergessen. Das kann gut sein.
Welche Rolle hat der Staat, der deutsche Staat, bei dieser ganzen Geschichte gespielt? Also bei der Akquise und bei der Auftragsvergabe und beim Hineinbuttern von Geldern? Und was sollten wir in Zukunft daraus lernen?
Also so eine Gründung ist kein Zufall. Es gibt in Deutschland, aber auch in anderen Ländern überall sehr gute Forscher, die auch gerne mal gründen wollen. Aber hier haben die beiden Gründer mit dem Professor Huber jemanden gehabt, der schon gut vernetzt war und der dann eben auch an die öffentlichen Gelder herangekommen ist. Und auch an die Investorengelder von Pharmafirmen. Damit ist das ganze Ding ins Rollen gekommen. Also die erste Firma, die sie gegründet haben, die Ganymede, die hat leider kein fertiges Produkt in den Markt gebracht. Man hat es aber geschafft, die teuer zu verkaufen. Bei BioNTech wäre die Reise auch so weitergegangen, wenn nicht durch die Zusammenarbeit mit Pfizer und die Vorbereitung auf diesen Grippeimpfstoff man schnell auf Corona umgeschaltet hätte. Das war ein reiner Zufall. Ansonsten würde BioNTech jetzt Impfungen machen und sich auch auf Onkologie fokussieren, aber die 45 Milliarden hätte man halt nicht in der Tasche, sondern würde versuchen, über öffentliche Gelder, also zum Beispiel hat die Bundesrepublik dem Konzern nochmal 375 Millionen Euro gegeben für die Fertigentwicklung des Impfstoffes, obwohl er schon fertig war, und auch für die Produktionskapazitäten. Das war ein Geschenk des Staates. Also da hat der Staat schon eine Rolle gespielt, aber BioNTech hätte das Geld nicht unbedingt gebraucht, weil Pfizer im Rücken ausreichend das Unternehmen finanziert hatte.
Es gibt ja Zivilklagen, die gegen BioNTech laufen, gerade wegen der Impfnebenwirkungen. Egal, wie die jetzt ausgehen, was sollten wir aus dieser ganzen BioNTech und Corona und vor allem Impfentwicklungsgeschichte lernen und mitnehmen?
Also der Zulassungsablauf war viel zu kurz. Die gesamte Arzneimittelsicherheit kam bei diesem ganzen Verfahren zu kurz und da sind sich alle, die in der Arzneimittelentwicklung tätig sind, eigentlich einig. Und das bleibt hoffentlich die Ausnahme. Wir brauchen eine bessere Surveillance, gerade bei neuen Technologien, und diese modifizierte mRNA-Technologie ist ja eine neue Technologie und da muss man eben vorsichtiger sein. Dann braucht man eben auch längere Beobachtungsphasen für die Arzneimittelsicherheit. Das hat man hier nicht gemacht und man hat die Leute quasi gezwungen, sich impfen zu lassen und Impfstoffe, die auf dem konventionellen Weg erzeugt wurden. Es gibt zum Beispiel diese österreichisch-französische Firma Valneva. Die hatten einen fertigen Impfstoff, ja, basierend auf abgetöteten Coronaviren. Und die hatten auch eine Zulassungsstudie fertig und die Europäische Union hat es abgelehnt, diesen Impfstoff in Europa auf den Markt zu bringen, obwohl die Zulassung da war. Das ist alles sehr merkwürdig. Ich will jetzt nicht auf die Brüsseler Zentrale eingehen, auf die vergessenen SMS-Geschäftskontakte mit dieser einen Firma. Das muss alles aufgearbeitet werden, warum man sich dann bei dieser Impfung eben nur auf ein, zwei Partner fokussiert hat. Und ich hoffe, dass das Europäische Parlament versucht, da auch mehr Informationen zu bekommen.
Vom gefeierten Hoffnungsträger zum Unternehmen im Umbruch. BioNTech steht an einem Wendepunkt. Die Gründer Ugo Şahin und Özlem Türeci haben sich zurückgezogen und gehen neue Wege. Darüber sprach ich mit Dr. Jörg Schiholz. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Gern.